Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Hendrik Heine.
Herzlich willkommen zu Heartbeat, dem Podcast der Think-Gruppe. Mit den Marken Think und Loved sind wir eine der führenden deutschen Agenturgruppen. Ich hatte das Vergnügen, diese Firma mit ins Leben zu rufen. Ich bin seit einigen Jahren nicht mehr auf der Kommandobrücke, sondern nur noch Senior Advisor, das aber mit ganz viel Stolz. Und zusammen mit Dirk Kete-Ketrovic, Hendrik Heine und Isabel Rogert begrüßen wir Gäste aus der Agentur, aus unserem Kundenkreis, Menschen aus dem erweiterten Umfeld der Kommunikations- und Marketingbranche, die wir bewundern. Und heute in der zweiten Folge bin ich mit meinem wirklich langjährigen Weggefährten Hendrik Heine hier, der erste Praktikant war, der, glaube ich, bei der noch Vorgängeragentur gearbeitet hat. Wir arbeiten, glaube ich, seit fast 20 Jahren zusammen. Hendrik, ist das richtig?
Genau 20 Jahre, Michael. Wir haben uns im Herbst 2004 kennengelernt. 20 Jahre Jubiläum, Trautmann Heine. Dieses Jahr.
Wahnsinn. Aber es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns, sondern es geht um unseren wundervollen Gast, den ich schon auch lange kenne und lange bewundere. Und du stellst ihn vor.
Ich darf ihn vorstellen. Ich muss meine Euphorie und Begeisterung bremsen, um nicht zu lange zu sprechen. Ich möchte nur eine Frage dir stellen, Julius. Wie wird man der Mann, der bei Markus Lanz sitzt und Markus Lanz sagt, Julius, erkläre uns allen, was ist los in Amerika? Ey, wird Trump der 47. Präsident der USA?
Das ist eine Frage, die wir heute hoffentlich auch noch hier bei euch beiden, Hendrik und Michael, erörtern werden. Ich freue mich auf jeden Fall, da zu sein. Michael, wir haben schon ein paar Mal über den US-Wahlkampf gesprochen. Bei Markus Lanz war ich auch schon ein paar Mal. Aber ich glaube, heute ist hier die Think-Bühne, wo wir einfach wirklich über Politik und vor allem auch über Kommunikation sprechen können.
Ja, aber du bist der Frage ausgewichen.
Ja, der Markus, ich habe 2008 und 2012 für Barack Obama gearbeitet. Wenn ihr hier im Video mit dabei wärt, würdet ihr sehen, es hängt ein großes Obama-Hope-Bild hinter mir. Ich habe damals hauptamtlich für die Obama-Kampagne gearbeitet, habe es absolut geliebt. Ich bin nach Amerika gekommen, habe damals Basketball gespielt und bin mit Basketball-Spendium rübergekommen und arbeite seit doch auch 15 Jahren jetzt mittlerweile wieder in Deutschland und liebe die deutsche politische Kommunikation, aber vor allem eben auch die Frage, wie kann man Leute nicht nur begeistern, sondern sie auch mobilisieren. Ich glaube, das ist was, was im Wahlkampf absolut essentiell ist, aber das ist wahrscheinlich auch was, was euch maximal umtreibt. Insofern können wir da gerne einen Deep Dive heute machen.
Sehr schön. Da ich ein großer Basketball-Fan bin, müssen wir das einmal diese kleine Schleife holen. Du warst im College, hast dort gespielt und hattest auch den Traum, noch weiterzukommen und hast aber auch, glaube ich, aufgrund von körperlichen Beschwerden dann entschieden, es ist besser, den Sport weiter Hobby sein zu lassen, aber nicht mehr als Beruf zu verfolgen.
Michael, ich möchte da ganz kurz einmal einsteigen. Ich möchte, dass die Geschichte so erzählt wird, wir sprechen ja auch heute über Storytelling, dass es im Endeffekt zwangsläufig so gekommen wäre, dass ich in die NBA gekommen wäre, dass Dirk Nowitzki, Van de Laar im Endeffekt in einem Satz immer gefallen wäre, wenn ich mir nicht dreimal das Kreuzband gerissen hätte. Mir ist es wirklich wichtig.
Und wir haben ja auch. Und Dennis Schröder, nicht Daniel Theiss zusammengefaltet
hätte, sondern ich. Gewesen. Aber wie gesagt, LeBron James, Dirk Nowitzki, Julius Van de Laar, das wäre so die Reihenfolge gewesen. Aber dummerweise habe ich ja, wie gesagt, dreimal das Kreuzband gerissen.
Und dann das haben wir
nicht ganz für die NBA gereicht. So zumindest das Storytelling.
Sehr gut. Okay. Und dann warst du, lass uns da wirklich anfangen, weil ich glaube, es ist entscheidend, weil der Obama-Wahlkampf war, glaube ich, der Politik verändert hat. Politik hat sich Marketing nicht mehr nur gegriffen und gesagt, wir gucken mal, wie es die anderen Brands machen, sondern Politik ist nach vorne gegangen. Politik hat auf einmal Markenbildung, Kommunikation vor sich her getrieben. Und du warst einer der ersten Menschen in diesem Team, aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen auch die Dimension. Wie viele Leute arbeiten in so einem Team? Wie geht das und wie war die Zeit?
Ich glaube, wenn wir uns so an die Zeit damals 2007, 2008 zurückerinnern. Ich meine, Obama-Wahlkampf war legendär. Die Leute, die es aus Deutschland verfolgt haben, können sich vielleicht noch an die Bilder erinnern, wie 250.000 in Berlin an die Siegessäule gekommen sind, um Barack Obama zu hören. Insofern, Barack Obama war, glaube ich, mehr als so ein Politiker. Es war fast schon ein kulturelles Phänomen. Ich glaube, einer der Gründe dafür war natürlich auch die Zeit, in der Barack Obama kandidiert hat. Und ich habe damals, wie gesagt, in South Carolina gelebt, einem der konservativsten Bundesstaaten überhaupt. Und war die Zeit von 2003 bis 2007. Wer war damals Präsident? Es war George W. Bush. Und es gab natürlich den Krieg im Irak, in Afghanistan. Insofern, es war eine extrem hohe Unzufriedenheit da. Die Amerikanerinnen und Amerikaner hatten so langsam das Gefühl, die besten Tage liegen hinter ihnen. Und dementsprechend kam dann eben Obama, der was Junges, was Dynamisches, diese Aufbruchsstimmung von Hope and Change einfach aus jeder Pore auch ausgestrahlt hat und Leuten eine Zuversicht gegeben haben, also einen harten Kontrast auch gezogen hat zu dem, was gerade ist. Und dementsprechend war Obama, glaube ich, damals der Katalysator zum Status quo, was natürlich immer eine fantastische Positionierung ist, muss ich euch beiden nicht erzählen, wenn du so eben auch eine Marke inszenieren willst. Und ich habe damals auch deinen Artikel gelesen, ne? Der wahrscheinlich bis heute immer noch der Leitartikel ist im Harvard Business Manager, ne, wo es darum ging, wie wurde die Marke Obama schlussendlich auch gebaut? Und da waren natürlich diese ganzen Elemente drin, wie ein authentischer Kandidat, der es geschafft hat, eine Botschaft nicht nur einmal rüberzubringen, sondern einen ganzen Narrativ über einen 18 Monate langen Zeitraum eben auch zu tragen. Und dann kommt natürlich noch die Kampagnendynamik dazu, dass soziale Medien zum ersten Mal wirklich eine Rolle gespielt haben und wir eben auch ein hochgradig professionelles Kampagnenthema ist. Insofern, wenn du mich fragst, wie viele Leute waren da involviert, das waren 5000 hauptamtliche Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Das war ein Kampagnenbudget von über $1 Milliarde und eben ein medialer Zyklus, der so vorher noch nie existiert hat. Also im Endeffekt der perfekte Sturm, um was Neues zu kreieren.
Ja, also ich bin dir dankbar, dass du nochmal diese Dimension aufgemacht hast. Und mich würde mal interessieren, Henrik, wie du das damals erlebt hast. Ich habe ja sofort in der Agentur Panik gemacht, habe gesagt, wir müssen uns neu erfinden, weil Werbung und Marketing wird gerade neu erfunden. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich kann mich daran erinnern, wie Michael hier mit einem aus heutiger Sicht wahrscheinlich antiken MacBook in die Büros reinrannte und gesagt hat, schaut her, ich habe es aufbereitet. So ist das. Das ist die Zukunft, die jetzt schon Gegenwart ist.
Ich habe das Bild, dass so Moses mit den Steintafeln vom Mount Sinai hier runtergekommen ist und gesagt hat, alles wird sich verändern.
Das ist der eigentliche NBA-Star, der jetzt aber in Amerika als deutscher Obama-Wahlkampf macht. Ich glaube, so war das ungefähr. Ähnlich war es doch. Was mich fasziniert hat damals, mich hat immer, das weiß ich, Julius, mich fasziniert die Größe und der Pathos der Geste von den Amerikanern. So. Und das hole ich mal ganz weit aus. Washington Luther King. So. Wenn irgendwie der, ich will jetzt keine Politiker oder Politikerin hier nennen, die sich jetzt hinstellen und sagen, ich habe einen Traum, würde man sagen, boah, so. Also, meine Frage an dich, was glaubst du, was macht es aus, die, ist es Talent, ist es eine Kultur, ist es eine ganze Prägung von politischer Kommunikation? Wo kommt diese Stärke her? Ich erinnere mich 2004, die berühmte Rede von Obama, als er noch Senator war, nachdem Leute gesagt haben, auch jetzt in der Retrospektive, wo Leute sagen, da wussten alle, wen sie gesehen haben, nämlich den nächsten Präsident der Vereinigten Staaten. Was meinst du, was macht es aus? Wo kommt diese Power her?
They're the red states, the blue states, we're the United States of America. Ne? Das war dieser legendäre Satz, der damals in Boston auf diesem Parteitag von John Kerry damals geformt wurde. Ich glaube, dass wenn du sagst, Martin Luther King mit I have a dream, Kennedy, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Da kommen natürlich immer so wirklich auch markante und knackige Zitate und eben auch Satzbausteine aus Amerika immer wieder raus. Aber schlussendlich, glaube ich, ist bei Obama einfach auch eine tiefe Überzeugung gewesen, wo er herkommt und wofür er steht. Und jetzt kannst du natürlich immer schnell sagen, es ist halt Hope and Change und es ist eine Multimilliarden-Dollar-Kampagne gewesen. Aber die Inhalte haben ja schlussendlich diese Politik transportiert. Obama, der schon von Grund auf auch gegen den Krieg damals im Irak war und den für falsch erklärt hat, im Senat auch dagegen gestimmt hat, der gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass wir in einem der reichsten Länder überhaupt leben, aber Leute, wenn sie plötzlich eine Krebsdiagnose bekommen, ihr Haus verkaufen müssen, um die Chemotherapie zu bezahlen. Das heißt, ich glaube, der kam erstmal von einem Fleck, der einfach grundlegend richtig war. Ne, Werte, die diese Kampagne und die seine Kandidatur eben auch getragen haben, das war im Endeffekt das Rocket Fuel dieser Kampagne. Und dann gab es, glaube ich, einfach Leute, die sehr, sehr klug über Marketing, über Inszenierung drüber nachgedacht haben, was eben in der amerikanischen Politik auch absolut essentiell ist. Insbesondere, wenn du der erste schwarze Kandidat bist, wenn du Barack Hussein Obama heißt und wenn du einen Bekanntheitswert, Name Recognition von 2,8% hast, ne, dann muss natürlich alles zusammenkommen. Aber erstmal war es eben bei Obama tief in seiner Mitte und vor allem in seinem Wertesystem geprägt. Und das, glaube ich, war das Ausschlaggebende, warum seine Kandidatur eben auch erfolgreich sein konnte. Mhm. Aber Michael, ich meine, du hast es damals so beobachtet. Ich wollte dich abfragen, wie hast du es gesehen?
Total, nein, ja. also genau da fing es an. Der hat dieses Buch geschrieben vorher, der hat einen klaren Nordstern gehabt, der hat alle Aussagen immer wieder an Hope and Change ausgerichtet. Er hat ein Narrativ gehabt, was wirklich stimmig war, und hat dann es geschafft, es jeweils in die Zielgruppen zu übersetzen. Also ob das für Gay Community war, ob das für Republicans war, in jeder Community hat er es geschafft, es auf die Themen der Menschen zu übersetzen. Damals, ja, erste Social Media Kampagne, aber auch erste Kampagne, die TV-Werbung in jedem Bundesstaat gemacht hat. Gab es vorher auch noch nichts. Größte TV-Budget aller Zeiten. Also er hat ganz, ganz viel richtig gemacht. Er hat auch mit der Neugier der Leute gespielt. Be the first to know war das Motto seiner SMS- und E-Mail-Kampagne, dass du quasi nicht mehr mit der Presse geredet hast, eine Pressekonferenz, die hat es dann weitergegeben, sondern be the first to know. Wenn du bei mir abonnierst, den SMS-Newsletter oder den E-Mail-Newsletter, bist du
der Erste, findet, wer mein Vizepräsidentschaftskandidat
ist, nämlich Joe Biden. Ja, genau, ja. Absolutely, genau. Und auch so Dinge wie Gerüchte, die gestreut wurden durch das Kampagnenteam sofort wieder widerlegt. In-Game-Advertising. Er ist sehr, sehr klug umgegangen, wenn Leute quasi ihn verarscht haben. Er hat nichts verboten, was ihm vielleicht über Umwege doch genutzt hat. Er hat das Plakat, was hinter dir hängt, dieser berühmte Künstler, der die Originale gemalt hat, sie dann verkauft hat, die Plakate hat gedruckt und sie dann verteilt hat. Prominente haben Videos gemacht. Sarah Silverman hat es geschafft, quasi die alten Leute in Florida dazu zu bringen, demokratisch zu wählen, indem sie die Enkelkinder aufgerufen hat, sagt euren Großeltern, dass sie Obama wählen oder dass ihr nie wieder mit ihnen sprechen werdet. Ne? Also alles stimmte. Und dann hat er auch noch was gemacht. Er hat in seinem allerletzten Video, was er vor der Wahl, eine Woche vorher, hat er gesagt, hey, ja, wir liegen vorne, aber kämpft bis zum letzten Tag, als wenn es euer Leben dran hängt. Geht an die Türen, klingelt. Na, und sein Herausforderer hat, sein Mitbewerber hat am letzten Tag die Wahlbüros zugemacht. Und die haben noch die 90-jährigen Frauen abgeholt, zur Wahl gebracht. Und diese tiefe Verständnis der Mechaniken, also dass zum Beispiel Anrufe wichtig sind, Anrufe von Menschen, nicht nur die 5000 Wahlhelfer, sondern die dranhängen. Gesagt, okay, jetzt doch die Community, es gibt dieses iPhone. Wir machen mal eine App. Wir sortieren mal die Adressen in der richtigen Reihenfolge, sodass die Bundesstaaten, die Swing States oben sind. Und dann sagen wir, ruf doch mal die obersten 50 in deinem Adressbuch an. Die sind wichtig. So, und also es war so, dass ich gedacht habe, okay, Kommunikation, Markenführung ist neu geschrieben.
Ich glaube, das ist oft was genau, vergessen.
So meine also wir sehen irgendwie die schillernden Reden und die Debatte, wo die dann gegeneinander wirklich duellieren. Aber dass im Hintergrund alles im Endeffekt richtig gemacht wird, dass eben 280 Millionen versuchte, entweder Doorknocks, also jemand klingelt an deiner Haustür und versucht dich zu überzeugen, oder jemand ruft halt auch an, ne? Was das für ein Potenzial ist von Freiwilligen, die ihre persönliche Geschichte erzählen, das wird eben oft vergessen, wie gesagt, was da noch alles dran hängt.
Ich würde gerne in die Gegenwart springen.
Aus der Vergangenheit, okay.
Ja, weil ich zu neugierig bin und zu gerne auf einen Punkt hinaus möchte. Du hast gerade gesagt, oder ihr habt gerade gesagt, es ist nicht nur die große Kampagne, sondern es ist die harte Arbeit jeden Tag. Julius, jeder, dem auf Social Media nicht folgt, ich kann es sehr empfehlen. Auf allen Kanälen, Julius hat einen berauschenden Podcast und so weiter. Julius war in Iowa bei den Vorwahlen, so bei den ersten Vorwahlen von den Republikanern. Und hat, ich darf so flapsig sagen, alles mal abgeklappert. Und stand im Schneesturm beim Blizzard bei, ich weiß nicht wie viel, minus 40 Grad und so weiter. Und einen Satz habe ich gesehen, du hast gesagt, hier geht's wirklich darum, Wahlkampf heißt, im Pickup die Omi zu Hause abzuholen und in die eiskalte Kirche zu fahren und an die Urne zu führen, dass sie ihre Stimme abgibt. Und vielleicht kannst du so ein bisschen da sagen, und wenn wir so ein bisschen in die Gegenwart gehen, wo steht der Wahlkampf gerade? Wie wird er geführt und worum, welches Game gilt es gerade zu gewinnen?
Ich glaube, es ist ein Wahlkampf, der in zwei Phasen geteilt wird. Im Moment sind wir natürlich noch im Vorwahlkampf drin. Das heißt, die Republikaner unter sich und Joe Biden natürlich irgendwie gegen den Rest der Welt, der aber quasi gesetzt ist. Erstmal können wir auch gerne noch drüber sprechen, ob es die Möglichkeit gibt, Joe Biden noch auszutauschen. Aber im Moment sehen wir eben noch den Vorwahlkampf, wo sich Donald Trump gerade gegen Nikki Haley durchsetzt. Und dann kommt natürlich die zweite Phase des Wahlkampfs, wo es eben in der General Election dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Donald Trump gegen Joe Biden heißt. Es gibt aber noch einen dritten Aspekt da drin, und das ist die sogenannte Courtroom Campaign. Das ist die Kampagne, die sich im Supreme Court in Washington D.C. und in Florida abspielt, wo Donald Trump sich natürlich noch verantworten muss, denn er ist 91 Mal angeklagt worden. Und dementsprechend, wie gesagt, sehen wir eben diese unterschiedliche Phasenplanung, die aber am Schluss natürlich in alles wieder mit reinfaktoriert.
Wir haben ja, und vielleicht holen wir das einmal nur mit zwei Sätzen nach, übersprungen, dass Donald Trump mit der Evil Side des Campaigning eigentlich genau das, was Obama geschafft hat, nämlich Wahlkampf nochmal neu zu erfinden, ebenfalls Erfolg hatte, als er vor etwas knapp 8 Jahren zum ersten Mal gewählt wurde. Er hat quasi The Dark Side of Social Media genutzt, ne? Cambridge Analytica, all dieses Zeug. Nur, dass wir einmal die Geschichte vollständig haben und dann lass uns da mal tiefer reinbauen. Danke, Henrik, dass du uns ins Jetzt geholt hast. Es ist noch komplizierter geworden, noch komplexer geworden. Es wird auf so vielen Ebenen gefochten. Wenn wir jetzt aber einmal versuchen, uns dieses Thema Marke und Kommunikation nochmal anzugucken, wenn wir die beiden Kandidaten, Joe Biden auf der einen Seite und Donald Trump auf der anderen Seite, wahrscheinlich einen Kandidaten nehmen, wie würdest du die voneinander abgrenzen? Wenn dich jemand fragt, ne, also bei Obama hast du uns eben im Elevator Pitch erzählt, dafür stehen die, wofür stehen die
beiden? Ich glaube, man könnte natürlich auf der einen Seite sagen, es sind beides sehr alte Männer. Der eine ist 91 Mal angeklagt worden, der andere ist seit 50 Jahren in der Politik, war Senator, war Vizepräsident, war Präsident, hat Amerika nach Covid zurückgebracht, hat ein Wirtschaftswachstum von 7%, wo wir in Deutschland bei mickrigen 0,25 sind. Also man könnte natürlich ein sehr, sehr klares Bild einfach nur anhand der Fakten zeichnen, wo die Entscheidung wahrscheinlich relativ klar wäre. Wie gesagt, wenn wir einfach nur eine DIN-A4-Seite von jedem ohne Namen aufgeschrieben hätten. Dann kommt aber eben ein zweiter Faktor dazu und das ist natürlich die Optik von dem Ganzen. Ne? Wir nennen es Polyoptics, also die Optik der Politik. Und da gilt natürlich dieses wahnsinnig krude Mantra, Wahrnehmung ist Wirklichkeit. Und die Wahrnehmung von Joe Biden ist im Moment, dass Joe Biden einfach sehr, sehr alt ist. Jetzt gerade am vergangenen Wochenende kam eine Umfrage raus, New York Times, Siena Poll, der selbst bei den demokratischen Kernwählern sieht, dass 2/3 der Demokraten sagt, er ist einfach zu alt. Und Michael Henry, ich muss euch nicht erzählen, einer der größten und wichtigsten Faktoren ist Enthusiasmus für eine Marke. Insbesondere im Wahlkampf. Wenn die Leute enthusiastisch sind, gehen sie auch wählen. Und der Enthusiasmus bei der Joe Biden Wählerschaft ist wahnsinnig niedrig. Wenn ich mir die letzten Kampagnen anschaue, dann war es eben auch die Clinton-Kampagne, die so niedrigen Enthusiasmus hatte und dann schlussendlich auch gescheitert ist. Dementsprechend, wenn ich jetzt überlege, was sind die Kernbotschaften? Bei Trump ist es, wir können es natürlich alle blind aufsagen, MAGA, Make America Great Again. Was ja an sich von der Markenführung brillant ist. Ne? So, Michael, du sagst, es ist die Dark Side. Ich würde argumentieren, für die Hälfte von Amerika ist es die Bright Side. Es ist das Schönste, was es je gab. 4 Worte, Make America Great Again, ist eine in sich geschlossene Erzählung. Wo kommen wir her? Amerika war mal großartig, es war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es war das Land, wo jeder alles werden konnte, solange nur hart gearbeitet ist. Aber dann geht's erstmal runter. Dann kam George W. Bush, der hat uns in irgendwelche irren Kriege geführt, Obama, der den Kommunismus ausgerufen hat und Joe Biden ist am Schlafen. Jetzt kommt Donald Trump und er sagt, ich bin der Einzige, der ultimative Dealmaker, der Amerika wieder großartig machen kann. Es ist die ultimative Joseph Campbell Heldenreise, die sich dort einmal zeigt. Und jetzt kommt es natürlich zu der entscheidenden Frage. Für wen kämpft Donald Trump? Und das ist der Wettlauf um die Definition, der Wettlauf um die Deutungshoheit. Joe Biden will natürlich das Argument machen, Donald Trump kämpft natürlich und macht auch Deals, aber der macht sie für sich selbst und für seine Millionärs- und Milliardärsfreunde. Donald Trump setzt alles dran, nicht ins Gefängnis zu müssen und noch ein wohlhabender zu werden, während Joe Biden jeden Tag rausgeht und versucht, dein Leben besser zu machen, sicherzustellen, dass du mehr Geld im Geldbeutel hast, wieder Möglichkeiten für dich und deine Familie hast. Das wird der Battle sein in diesem Wahlkampf. Und die Frage ist einfach, wer kann die Deutungshoheit an sich reißen?
Mhm. Danke.
Was schätzt du, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr vor uns, was schätzt du, sind die Treiber? Und wir müssen heute natürlich, sprechen wir über Taylor Swift.
Fangen wir damit an.
Welche Faktoren, was wird uns noch begegnen? Erzähl uns über Taylor Swift.
Taylor Swift ist eine politische Celebrity. Taylor Swift hat auch schon 2020 und 2022 zumindest Aufrufe gemacht, dass Leute eben wählen gehen sollen. Man sieht jedes Mal, wenn sie Instagram-Post macht und sagt, bitte liebe Leute, geht wählen, dann geht ein Spike nach oben und Leute registrieren sich zumindest zum Wählen. Aber warum ist es so relevant? Ich glaube, wenn man auf die Zahlen schaut, ne, die Swing States, Pennsylvania, wir schauen nach Georgia, nach Nevada, nach Arizona, nach Michigan. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich wieder weniger als 100.000 Stimmen sein, die diese Wahl entscheiden. Letztes Mal waren es 45.000 Stimmen, die 2020er Wahl entschieden haben. Und wenn du jetzt anschaust, wie viele Leute gehen durchschnittlich zu dem Taylor Swift Konzert, dann sind es halt 72.000 Leute, die dort jeden Abend hingehen. Dazu kommen knapp 200 Millionen Follower auf Instagram und natürlich nochmal viele Millionen mehr auf den ganzen anderen Plattformen. Du kannst dir vorstellen, wenn jetzt Taylor Swift kommt und sagt, meine Unterstützung geht ganz klar an Joe Biden, dann könnte das natürlich in so einem Bundesstaat wie in Georgia, wo es um 10.000, 11.000 Stimmen geht, den entscheidenden Unterschied machen. Vor allem, wenn Taylor Swift sagen würde, 2 Tage vor der Wahl gehe ich nochmal nach Atlanta, Georgia und mache doch ein kostenloses Konzert für Joe Biden, dann könnte das eben dazu führen, dass Joe Biden diesen Bundesstaat und damit natürlich auch die Wahl gewinnt.
Ich finde das einen faszinierenden Faktor und der legendäre Late-Night-Talker Jon Stewart, der wieder zurückgekommen ist. Ich weiß nicht, ob er zurückgekommen ist, um Trump zu verhindern oder warum er zurückgekehrt ist. Er haut ja auch ordentlich auf Joe Biden rum. Der hat so unfassbar funny es neulich erzählt, hat gesagt, das Super Bowl-Spiel war eigentlich eine Lose-Lose-Situation für die Republikaner. Ne? Also jetzt hat Taylor Swift mit ihrem Freund Travis Kelce, dem Co-Helden des Teams gewonnen. Aber was wäre gewesen, wenn San Francisco die Gay Community Hauptstadt der Welt gewonnen hätte? Es wäre genauso scheiße gewesen. Also er konnte nur verlieren. Lass uns mal von Taylor und Travis mal zu den Late Night Talkern kommen und dem gesamten Thema, wie geht eigentlich die mediale Begleitung? Also wir haben ja im letzten Jahrzehnt, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten anderthalb Jahrzehnten auch gesehen, dass Medien sich vollständig wegentwickelt haben von einer Neutralität hin zu einer ganz klaren, ne? Also ob das jetzt Fox Media ist oder ob das CNN ist. CNN, finde ich, macht es für die andere Seite fast genauso. Die schneiden Trump-Reden so zusammen, dass sie passen. Wie beurteilst du als Profi die mediale und Unterstützung, Begleitung, und was für eine Rolle kann das spielen?
Es hat halt de facto nichts mehr mit dem zu tun, wie wir es hier in Deutschland kennen. Im letzten Bundestagswahlkampf 2021, da war es, glaube ich, für jeden Kandidaten, egal ob es Laschet oder Scholz oder Baerbock war, der ideale Tag, wenn die Leute irgendwie abends noch ein Interview gegeben haben, das dann am nächsten Morgen bei der dpa oder der FAZ läuft, dann bist du im Idealfall um 6 Uhr in Deutschlandfunk gekommen, um 7 Uhr warst du irgendwie beim Morgenmagazin. Im Laufe des Tages hast du eine Veranstaltung gemacht und abends bist du zu Markus Lanz gegangen. Das ist, glaube ich, der ideale Tag, wie es in Deutschland in einem Wahlkampf läuft. In USA, ja, versuchst du natürlich auch dort bei CNN, bei Fox News dort zu sein. Aber wenn du so eine Veranstaltung machen kannst wie Joe Biden, der eben auch zu Seth Meyers geht und dort quasi schon ein bisschen auch abgesprochen die Frage bekommt, naja, wie gehen Sie denn eigentlich mit Ihrem Alter um? Und Joe Biden dann antwortet, immerhin kann ich mich noch an den Namen meiner Frau erinnern. Ne? Dann sind es natürlich auch ein paar Punchlines, die so eine Reichweite generieren, die deutlich darüber hinausgeht als das, was Seth Meyers oder andere Talkshow-Hosts an dem Abend dann eben auch selber erreichen können. Ich würde argumentieren, ne?
Ja.
Owned Media, ne? Das, was die Leute selber über ihre Kanäle bekommen, Donald Trump mit seinen Followern, Joe Biden natürlich auch, spielt eine gigantische Rolle. Aber ich glaube, beide haben auch festgestellt, die Reichweite ist woanders. Und das ist natürlich in der Followerschaft. Ich habe es gesehen bei Vivek Ramaswamy, auch ein Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der eigentlich nie eine Chance hatte. Der hatte in seinem Tourbus ein Podcaststudio eingebaut. Und der hat dort seine Videoanlage mit drin gehabt. Der hat wirklich jedes letzte Interview genommen und hat wirklich darauf gesetzt, nonstop zu senden. Es war ein bisschen wie in House of Cards, wo der republikanische Kandidat auch einfach durchgesendet hat. Das heißt, es ist einfach quasi eine Flut von Content. Und das merkt man auch einmal mehr, den harten Kontrast von der neuen Welt zur alten Welt. Joe Biden versucht nach wie vor hart zu kontrollieren und seine Kampagne versucht hart zu kontrollieren, was rausgeht. Du hast es gemerkt beim Super Bowl. Normalerweise gibt der amerikanische Präsident in der Halbzeitpause immer ein Interview. Die Joe Biden-Kampagne hat gesagt, nein, wir können es zu schwer nur kontrollieren. Und sie versuchen eben Joe Biden immer nur perfekt ausgeleuchtet im richtigen Moment eben auch vor eine Kamera zu stellen. Ich glaube, dass das die komplett falsche Strategie ist. Warum? Wenn ein Fehler passiert, dann ist es halt eben der eine Fehler, der dann die nächsten 24, 48 Stunden läuft, wie, als wir es gesehen haben, Joe Biden dann den Präsident von Mexiko und Ägypten eben miteinander verwechselt. Ne? Und dann musst du Cleanup on aisle 6 machen danach. Ich glaube, die deutlich bessere Variante wäre, let Joe Biden be Joe Biden, lass ihn einfach laufen. Je mehr Fehler, desto besser. Das Ganze versendet sich sowieso und du gehst einfach auf Frontalattacke jeden Tag erneut, immer wieder die Botschaft zu treiben und versuchst einfach die Slip-Ups, die Fehler, das Stottern, was auch immer noch dazukommt, das irgendwie in diesem Mix sich versenden zu lassen.
Ich würde diese Erkenntnisse mit diesen Erkenntnissen gerne, ich würde es gerne nach Deutschland ziehen und ich würde gerne die Frage stellen, was sehen wir jetzt in den USA, was uns jetzt langsam erst bewusst wird, was uns auch hier begegnet?
Du meinst jetzt beim nächsten großen
Wahlkampf, ich habe die Zahlen am Wochenende gesehen, wie viel Aktivität hat die AfD auf TikTok, wie viel haben die etablierten Parteien, die sagen, TikTok müssen wir kontrollieren, wo stehen die Server und während die noch drüber nachdenken, wird, und ich zitiere das berühmte, die Zone mit Shit-Fluten, nicht wahr, von dem Bannon. Was sehen wir, was siehst du in den USA, was uns auch hier in Deutschland zunehmend begegnen wird?
Das ist natürlich eine geladene Frage, ne? Weil wir können jetzt einfach hier in unserem Kampagnen-Team hier zusammensitzen und sagen, der Zweck heiligt die Mittel. So, let's borrow from Steve Bannon, lass einfach so machen, wie es Trump macht, von Trump lernen heißt siegen lernen und dementsprechend flooding the zone with shit, ist vielleicht die beste Herangehensweise. Und gleichzeitig haben wir schon auch noch einen Kompass und überlegen, wollen wir wirklich genau dieses Spiel mitspielen? Ja, und verzerren wir im Endeffekt den Diskurs. Bei Mioska am Wochenende gab es das Zitat, jeden Tag ist im Endeffekt politischer Aschermittwoch. Ne? Und es gilt ja schon auch das Mantra in der politischen Kommunikation, nicht nur löse niemals Problem des Kanals, sondern verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Wenn wir jetzt alle nur noch rausgehen und von morgens bis abends den Abgesang des Landes feiern, weil es politisch opportun ist, ich weiß nicht, ob wir damit so viel politische Kultur auch irgendwo zerstören. Und wie gesagt, einfach auch den Brunnen, die Quelle so weit vergiften, dass egal, was danach noch kommen kann, sowieso nicht mehr als Lösung gesehen wird, sondern einfach nur noch als Teil von einem großen Problem, was natürlich am Ende auch an unserer Demokratie kratzt. Insofern macht mir der große Sorgen. Auf der anderen Seite, worum geht's beim Wahlkampf? Beim Wahlkampf geht's ums Gewinnen. Was ist die Aufgabe von Parteien? Die Aufgabe von Parteien ist fundamental anders als die der Zentrale für politische Bildung. Es geht darum, Macht zu organisieren und schlussendlich eine Wahl zu gewinnen. Und da ist natürlich schon auch die beste Herangehensweise, nicht nur zuzuspitzen, sondern eben einen klaren Kontrast auch aufzubauen zwischen uns und den anderen und klar zu artikulieren, warum unsere Lösungen die besseren sind als die vom politischen Kontrahenten. Und insofern, wenn du mich fragst, was schwappt drüber, ich glaube natürlich, dass viel von der medialen Herangehensweise, Micro-Influencer, sich zu überlegen, wie kann man viel stärker in kleinen, kurzen Southbites denken. Selbst das, was wir hier gerade machen, ne, 30, 45 Minuten Podcast aufzeichnen, ist chill. Aber wahrscheinlich sind mittlerweile 2/3 der Leute abgesprungen. Ne? So, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Harte Hörerschaft, ne? Alle sind noch mit drin. Aber ich glaube, die Überlegung muss natürlich schon sein. Und das Beste kommt natürlich noch. Insofern, alle, die noch drin sind, bleibt unbedingt noch dran. Aber die Herangehensweise muss natürlich sein, wie kann ich eben den 20, 25 Sekunden Soundbite produzieren und nicht nur in anderthalbstündigen Lanz-Formaten oder Mioska-Formaten oder eben auch dem Langdeutscher-Funk-Interview denken.
Was mich so wundert, ist, wie wenig die Politikerinnen und Politiker an echten Dialog interessiert zu sein scheinen. Ja, die gehen da in Pilgern in die Sendung, anstatt Formate zu kreieren, wo sie mit jungen Menschen sprechen, wo sie mit Migranten sprechen, wo sie mit Menschengruppen sprechen, die nicht repräsentiert sind. Also so wie Obama das in seinem Wahlkampf auf seine Art und Weise macht. Ich sehe keinen Menschen, der wirklich auf die Leute zugeht und sagt, ich möchte euch hören, ich möchte euch. Alle sind nur auf Sendung, Attacke, die anderen sind scheiße. Aus der Ampelkoalition hinaus wird mit Sperrfeuer, wird die schon von den eigenen Parteien abgeschossen. Haben die Politikerinnen und Politiker das verlernt? Ist der Beruf des Politikers aktuell so schwer, so kolossal durch die multiplen Krisen eigentlich unlösbar geworden? Oder wie beurteilst du das?
Also mein Eindruck ist, wenn man sich anschaut, wo die letzten 16 Jahre lang gelernt haben, das war halt eben von Merkel, die das ja extrem geskriptet hat, die extrem vorsichtig war und sehr bewusst die richtigen Momente gewählt hat, in einem absolut kontrollierten Setting dann auch ihre Botschaft rüberzubringen. Es gab ja kaum einen Moment, der bei Merkel auch nur spontan wirkte, geschweige denn wahrscheinlich auch war. Und wenn du dann anschaust im letzten Wahlkampf, wo gab es die größten Bumps, ne? Das war natürlich, als Laschet plötzlich gelacht hat. Auch kein Moment, der so kreiert war, sondern das war ein Moment, der einfach so passiert ist. Das sind, glaube ich, auch bei vielen Politikerinnen und Politikern dann eben auch die Beispiele, die im Kopf geblieben sind, wo die sagen, um Gottes Willen, wir skripten lieber alles. Wir warten, bis unser Social Media Team da ist, wir leuchten das ganze Ding perfekt aus, wir richten die Kamera drauf, machen den Pegelcheck vom Mikrofon und dann kommt eben der abgeschnittene Soundbite, der war dann auch noch wirklich kein Nussgehalt mehr drin hat. Und die bessere Variante ist wahrscheinlich wirklich mit dem Mikrofon und mit dem iPhone wahrscheinlich am besten auf die Straße zu gehen und das Gespräch zu suchen und halt eben auch, so wie es immer heißt, nah bei den Menschen zu sein, um das Problem zu verstehen und dann eben auch versuchen zu lösen. Aber das muss halt trotzdem auch irgendwie inszeniert werden, dass es bei uns wieder ankommt.
Ich hab vor 2 Wochen bewusst Talkshow geguckt. So, Parteiführung und so weiter, alle da. Und es wurde eine neutrale Frage gestellt und jeder hat es geschafft, nach einem Satz die Frage in seine eigene Agenda zu ziehen. Und es war so offensichtlich, so, ich habe wie gesagt bewusst geguckt, es war so offensichtlich, wo ich dachte, läuft das nicht alles sowieso jetzt schon ins Leere? Interessiert es irgendjemanden und die Leute, die wirklich, ich bleibe in der Terminologie aus den USA, in den Swing States sind sozusagen, ziehe ich damit jemanden rüber oder provoziere ich nur das Schulterzucken? Ich habe eine, da wird zugesprochen, Michael, ich hätte eine Talkshow-Utopie, ein Abendformat, alle Regierungs- und Oppositionsführer treffen sich und der eine sagt zum anderen, ich muss mich jetzt mal bei dir entschuldigen, weil was du letztens gesagt hast, das war gar nicht so schlecht. Und der andere sagt zu ihm, hast du eigentlich recht? Ich finde das gar nicht, ich fand ein paar Sachen finde ich komisch bei dir, aber den einen Punkt, hast du eigentlich recht? Was glaubst du? Ist das, bin ich naiv, wenn ich denke, dass das eigentlich den Graben füllen würde? Dass es einfach mal dazu führt, etwas zu verbinden? Was meinst du? Oder bin ich naiv?
Björn Höcke hat ja gerade Scholz gratuliert dazu, dass er den Friedenskanzler jetzt gibt. Das meinst du sicherlich nicht, aber der Ball lag gerade auf dem Elfmeterpunkt. Ich finde diese Utopie wunderschön und ich finde, ich würde mir eine Kommunikationskultur wünschen, wo genau das passiert, wo wirklich mehr über die Gemeinsamkeiten gesprochen wird, als immer über das, was spaltet und wo nicht so offensichtlich immer die Sätze gebracht werden, von denen man meint, in der nächsten Sonntagsbefragung gibt es irgendwie 0,5% auf dem eigenen Scoreboard und vielleicht 1,3% für die Partei. Also ja, aber ich habe meine These, deswegen würde ich gerne nochmal Julius, dich bitten, ich habe das Gefühl, der Beruf des Politikers ist aktuell der schwerste Beruf, den es in Deutschland gibt. Wir haben Corona, wir haben Ukraine, wir haben danach die große Wirtschaftskrise, wir haben jetzt den Krieg in Nahost, wir haben Houthi-Rebellen, wir haben so viele Dinge, wir haben die allergrößte Bedrohung der Natur, so viele Themen. Und ich habe das Gefühl, die sind, seit sie in der Regierung sind, nicht aus dieser Krise herausgekommen. Das ist so, als wenn die dauerhaft im Krieg sind. Jetzt gibt es eben die Bedrohungsszenarien, wenn sie auch alle nur verbal im Moment sind, aber es wird über den Dritten Weltkrieg philosophiert. Ein Putin sagt, naja, wisst ihr denn gar nicht, dass wir Ziele bei euch schon einprogrammiert haben? Was muss passieren, damit Politik wieder in eine aktive, nicht mehr reaktive, sondern eine aktive Position kommt? Ja, kann es das sein, was Hendrik gerade vorgeschlagen hat, die Talkshow mit Hendrik Heine? Hey, lass uns doch mal gegenseitig beieinander bedanken für die Dinge, die wir Kluges gesagt haben.
Ja. Ich würde auf jeden Fall sofort anmachen, aber ich glaube, man merkt sofort auch, wie sich hier so die Stimmung bei uns im Podcast ändert, wenn du über Krieg und Frieden sprichst. Ne? Und ich glaube, da ist auch offensichtlich, du wirst sowas wie den Krieg in der Ukraine nicht mit Kommunikation lösen können.
Nein.
Gleichzeitig braucht es natürlich auch schon klare Herangehensweise. Und man merkt ja auch, sobald du die Bevölkerung verlierst und nicht mehr klar artikulieren kannst, wo wir gerade hinwollen, egal ob es Taurus ist oder wo auch die Energiewende hingehen soll oder jedes andere Thema, das wir im Moment gerade sehen, na, dann fängst du eben auch an, Leute zu verlieren und kommst ins Schwimmen. Dementsprechend, ich glaube, wenn ich mir so die letzten Jahre und auch die letzten Krisen anschaue, ne, da gibt es so viele tolle Beispiele, wo man eben genau auch das erzählen kann. Wenn man sich anschaut, wie Deutschland eben auch neue Technologien erschafft, um eben auf der Klimakrise was entgegenzuwirken. Das sind so viele tolle Beispiele, die man eben auch erzählen könnte. Und gleichzeitig, ich glaube, ist es eben auch vonnöten, dass wir in der Politik trotzdem eben auch eine Differenzierung rausarbeiten. Wir sehen es bei Friedrich Merz gerade, der tagtäglich immer wieder auch diese Diskrepanz zwischen der Position von der Union und eben auch der SPD und den Grünen rausarbeitet, weil natürlich auch Wahlen anstehen. Und ich glaube, dass das auch gut ist. Das ist ja das, was uns in den 16 Jahren Angela Merkel abhanden gekommen ist, dass du eben nicht mehr die SPD und die CDU voneinander entscheiden konntest. Insofern, ich wünsche dir einen grundsätzlichen Optimismus. Einen Optimismus, den wir oft in der Kommunikation haben. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch die harte Abgrenzung. Ohne den funktioniert es halt eben auch nicht.
Ja, danke. Lass uns doch, bevor wir hoffnungsfroh in den weiteren Verlauf der Woche gehen, noch einmal wieder zurück in die USA kehren. Es gibt dort einen Historiker, Alan Lichtman, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, mit seiner Prognose fast immer richtig lag. Was glaubst du, hat der Mann auch diesmal das richtige Gefühl?
Ja, die Prognose, dass Trump erneut gewinnen wird.
Nee, ich glaube, seine Prognose ist, dass Biden gewinnt.
Dass Biden gewinnt, okay.
Ja, ja.
Ich habe die Prognose offensichtlich noch nicht gelesen. Im Wahlkampf kommt es immer runter auf die Ballot Question. Also welche Frage stellen sich Wählerinnen und Wähler, wenn sie in die Urne reingehen oder in die Wahlkabine reingehen, um ihre Stimme dann eben auch abzugeben? Und wenn die Frage lautet, glauben wir, dass Joe Biden die Energie hat, das Land noch mal 4 weitere Jahre zu führen, dann glaube ich, wird Donald Trump in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gewinnen. Wenn die Frage lautet, wer setzt sich für mich ein? Wer kämpft jeden Tag hinter dem Resolute Desk, damit es mir und meiner Familie besser geht und nicht den Millionären und Milliardären? Ich glaube, dann hat Joe Biden durchaus eine Chance. Die Frage ist aber auch, wer steht schlussendlich wirklich auf dem Stimmzettel? Ist es Trump und ist es Joe Biden? Oder sehen wir noch irgendwo einen Curveball rein? Dass Michelle Obama plötzlich dort stehen wird, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Aber es gibt durchaus noch die Möglichkeit, dass es eine Rochade gibt auf dem Parteitag der Demokraten im Sommer. Da gibt es die ersten Überlegungen, dass möglicherweise so die Parteiälteren, wobei es gibt niemanden, der älter ist in der Demokratischen Partei als Joe Biden, aber dass zum Beispiel Obama kommt und ein paar andere kommen, ihn vielleicht noch irgendwohin dort sensibilisieren können, zu sagen, die Umfragen sind wirklich so katastrophal, dass ich nicht nochmal antrete. Und wir uns möglicherweise dann entscheiden können, die Delegierten zumindest auf dem Parteitag, zwischen einem Gavin Newsom, dem Gouverneur aus Kalifornien, oder einer Gretchen Whitmer, der Gouverneurin aus Michigan, oder möglicherweise eben auch jemand wie Josh Shapiro, Pete Buttigieg oder auch Kamala Harris und das nochmal neue Energie mit Einfluss. Der Präzedenzfall dafür gäbe es. 1968 haben die Demokraten das in Chicago auch probiert. Da ist es schief gegangen, muss man sagen, die Republikaner haben gewonnen. Aber das wäre zumindest noch eine Exit-Option. Aus der Kampagnenperspektive ist dann nochmal echt herausfordernd, innerhalb von 2 Monaten nicht nur eine Milliarde Dollar einzunehmen, um diesen Kandidaten oder die Kandidaten nochmal bekannt zu machen. Aber eben auch dann die harten Attacken von Trump, der schon warm gelaufen ist, dann eben auch noch kontern zu können.
Ja. Und auf der anderen Seite?
Michael, ich ahne
das. Ganz kurz noch auf der anderen Seite, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump noch über eins seiner 91 Anklagepunkte stolpert, ist auch geringer geworden in den letzten Tagen, ne? Weil der Supreme Court Entscheidungen getroffen hat, die eher in Richtung, das wird nicht bis zur Wahl greifen. Oder wie siehst du den Punkt?
Also er wird auf jeden Fall auf allen Stimmzetteln stehen dürfen. Das hat der Supreme Court entschieden. Und vor allem die Trump-Kampagne hat ja keine Strategie, um die Gerichtsprozesse zu gewinnen erstmal. Deren primärer Fokus ist Delay, Delay, Delay. Also im Endeffekt das Ganze rauszuzögern. Und es gibt eben eine grundsätzliche Richtlinie im Justizministerium, dass eben die ganzen Prosecutors, die Staatsanwälte, eben keine Anklage mehr in den letzten 2 Monaten vor der Wahl an einen Präsidentschaftskandidaten bringen können. Wenn man sich jetzt anschaut, Trump ist mit den Delegierten so weit voraus, dass er die Nominierung wahrscheinlich im Sommer auf dem Parteitag der Republikaner bekommt. Dann noch im Herbst plötzlich zu kommen und zu sagen, jetzt streben wir nochmal dieses Gerichtsverfahren an, sei es das Documents Case oder eben auch Washington, der Sturm aufs Kapitol. Das, wie gesagt, gibt es keinen Präzedenzfall, sondern es gibt eine Richtlinie im Justizministerium. Insofern, ich glaube, dort wird dann wahrscheinlich keine Anklage mehr kommen. Das heißt, Trump hätte sich dann quasi durch diese Delay-Strategie ins Weiße Haus, sollte er den Gewinn, auch gerettet. Was danach passiert, ob dann ein Impeachment-Verfahren kommt, halte ich für unwahrscheinlich. Aber die vier Jahre Trump werden natürlich dann auch irgendwann vorbeigehen. Und dann wird erneut das FBI an die Tür klopfen und sagen, wir würden gerne nochmal über das sprechen, was vor vier Jahren war. Insofern geht wahrscheinlich dann alles wieder von vorne aus.
Ja, Entschuldigung, Herr Henrik, ich habe dir in die Parade gefahren.
Es passt aber sehr gut. Ich wollte gerade sagen, Michael, ich ahne, dass wir Julius in circa einem halben Jahr
unbedingt
nochmal beknien werden, nochmal zu kommen. Entweder kurz davor oder kurz danach. Eins von beiden.
It would be the honor of my life.
Und es wird wahrscheinlich ganz anders sein, als wir es jetzt uns alle vorstellen.
Hoffentlich.
Zum Abschluss, wir sind ein Kommunikationspodcast. Wir reden über Kommunikation, Werbung in der Gegenwart. Was sind deine Top 3? Was können wir aus all dem, was wir gesagt haben, in einer deutschen Kommunikationsagentur von all dem lernen?
Ich glaube, den Satz, den jeder schon tausendmal gehört hat, aber ich glaube, der war bei Obama war, der war bei Trump war und der ist auch bei Joe Biden war. Wir können uns natürlich an den Fakten irgendwie aufhängen, aber Fakten gewinnen Debatten. Narrative gewinnen Kampagnen. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich sagen würde. Fokus aufs Narrativ, auf die übergeordnete Story. Punkt 1. Das Zweite ist, find raus, was dein Rational ist, warum du antrittst. Egal, ob du eine Marke bist, ob du jemand bist, der einen neuen Job sucht und rüber in eure Agentur wechseln möchte. Wenn er bei dir, Herbeck, im Vorstellungsgespräch sitzt, dann wirst du natürlich auch die Frage stellen, warum kandidierst du hier gerade für diesen Job? Genauso wie Wählerinnen und Wähler in den USA Joe Biden und Donald Trump fragen, warum kandidierst du denn wirklich? Ne? Und jeder Bewerber, egal ob es Joe Biden oder Olaf Scholz oder Friedrich Merz oder wer auch immer ist, muss immer zwei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet, warum ich? Und die zweite Frage lautet, warum jetzt? Und wenn du die glaubwürdig beantworten kannst, ich glaube, dann hast du schon mal einen Stein im Brett und hast eine Chance, eine Runde weiter im Bewerbungsgespräch zu kommen. Das dritte ist, so banal es klingt, du musst das Ganze nicht nur solide beantworten können, es muss halt auch noch irgendwie authentisch und glaubwürdig rüberkommen. Und ich glaube, das sehen wir eben bei vielen Kandidaten, wie zum Beispiel bei Barack Obama, aber genauso immer auch auf der anderen Seite bei Donald Trump. Die sprühen eine Authentizität aus jeder Pore raus. Ne? Und ich glaube, wir können das eben auch merken, egal ob wir jemanden in den sozialen Medien beobachten oder ob wir eben bei einer Trump-Veranstaltung sind. Glaubt ihr das, was er auch wirklich sagt? Sagt ihr das mit einer Inbrunst? Und hat er eben auch die Energie, um Leute mitzunehmen? Ne? Und insofern wären das wahrscheinlich die drei Punkte, die mir relativ schnell einfallen würden. Es gibt noch ein paar andere, wer erklärt, verliert. Und wir können noch ein paar andere Dinge raushauen. Aber wir müssen ja auch irgendwas für den nächsten Podcast aufheben.
Absolut. Julius, vielen, vielen Dank. Das war die Stunde des Tages, wenn nicht der Woche, wenn nicht des Monats für mich. Vielen, vielen Dank. Und
ich danke euch.
Ich hoffe, dass wir uns ganz bald in echt wiedersehen. Ja?
Yes, sir. Tausend Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Julius.
Hi, hier ist wieder Sissi aus der Heartbeat-Redaktion. Am Ende unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir euch noch auf ein Herzensprojekt von uns aufmerksam machen. Zwei unserer kreativen Köpfe, John und Thomas, haben einen Shortfilm unter dem Hashtag BlackThinkers zum Black History Month entwickelt. Dieser soll uns daran erinnern, welche Perspektiven wir in dem Monat feiern und welche vielleicht manchmal noch fehlen. Auch oder insbesondere in den anderen 11 von 12 Monaten. Den Film findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und Insta. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.